Wir haben schon gestern Abend den Anbruch der schönen Adventszeit gefeiert. Und ich will Sie grüßen mit diesem alten Prophetenwort: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Land, scheint es hell. Soll bei Ihnen geschehen in diesen Tagen, dass es hell wird in der Dunkelheit. Wir wollen miteinander vom Lied 6 singen: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Nummer 6, die Verse 1 bis 3 und 5. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, in diesen Tagen empfinden wir auch die ganze Not, die auf vielen von uns liegt, und die Traurigkeit und die Schmerzen und die Belastungen. Und du kommst in unsere Traurigkeit hinein und bringst deine Freude mit. Du kommst als der große Erlöser und Befreier. Jetzt gib doch, dass wir nicht bloß äußerlich feiern, auch wenn wir Kerzen anzünden, wenn wir unsere Lieder ansingen, anstimmen, dann komm du zu uns in unsere Mitte. Und bring du deine Freude mit, deine wunderbare Befreiung, und du kannst alles bei uns verändern. Gib uns auch in diesen Tagen in deiner Gegenwart die richtige Sicht unseres Lebens und der Aufgaben, in denen wir stehen. Und jetzt mach uns auch zu Hörern deines Wortes, dass wir begreifen, was du uns heute sagen willst. Und wir wollen in der Stille vor dir ausbreiten, was uns bekümmert und bewegt. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Amen. Von den schönen Adventsworten der Bibel den Lobgesang des Zacharias lesen. Lukas 1 von Vers 68 ab. Lukas 1, Vers 68. Es ist eine ganze Staffette von Menschen, die diesen Blick gehabt haben. Und das war nicht bloß so ein Symbol, sondern sie sehen schon den ganzen Glanz, der mit dem Kommen Jesu anbricht. Das ist das Große. Die Maria, die nimmt das schon vorweg. Jetzt ist erfüllt, jetzt ist da. Und der Zacharias nicht anders, als eben sein Sohn Johannes, der spätere Täufer, geboren war. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Johannes der Täufer wird ja oft bei den Christen heruntergeputzt, als sei er nicht schon einer, der den Durchblick hat, ein Zeuge des Glaubens. Ein wunderbarer Mann, wir werden ihn in der Bibelstunde jetzt in diesen Adventswochen noch genauer betrachten. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, der Strahlglanz des Sonnenlichts. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Wege, unsere Füße auf den Weg des Friedens. Nun singen wir vom Lied 401. Hosianna, Davids Sohn. Und wir singen jetzt zuerst die Verse 1 bis 3, dann sage ich, wie wir weiter singen. Wir wollen das ganze Lied heute singen. Der Liederdichter Benjamin Schmolk ist auch durch mancherlei Leid gegangen, Sterben von Kindern und was ihn bewegt hat, aber ein Zeuge der Freude, die ihm in Jesus begegnet. Zuerst Verse 1 bis 3 von 401. Freude, dass das Reich Gottes mitten unter uns angebrochen ist, mit dem Kommen Jesu. Und das soll jetzt sichtbar werden in unseren Häusern, Familien und in unserem Leben. Die Frauen singen jetzt Vers 4. Die Königsherrschaft Jesu ist verborgen in der Armseligkeit des leidenden Gottesknechtes. In der Welt triumphiert die Macht der Finsternis und trotzdem ist die Herrschaft Jesu schon verborgen. Da Vers 5 von der Knechtsgestalt, da singen die Männer, Vers 5.
Thank you.
Und dass wir uns jetzt Jesus zur Verfügung stellen, damit durch unser Leben seine Königsherrschaft ausbreiten kann, das im Vers 6 und 7, die singen wir alle miteinander. Adventssonntage haben traditionell auch die Bedeutung von Bußtagen. Also keine Sorge, die Kirche hat noch lang keinen Mangel an Bußtagen. Das sehen Sie auch schon an der Farbe. Für richtige Profis ist die Farbe aufgelegt am Antipendium und am Altar von der Fastenzeit. Und deshalb haben wir hier in der Gemeinde gewählt, die Sendschreiben der Offenbarung zur Zurüstung, und da haben wir heute als Predigtext das erste Sendschreiben, Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Das richtet sich nicht nur an die Gemeinde von Ephesus, sondern da finden wir uns ja immer wieder in diesen Sendschreiben. Dem Vorsteher der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt er, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Die Sterne waren Codewörter, also Chiffren, Gleichnisbezeichnungen für die Gemeinde. Der Herr, der die Gemeinde wie Leuchtpunkte setzt, so wie die Lehrer leuchten am Firmament, heißt mal beim Daniel, die müssen den Weg zeigen, damit die Menschen sich orientieren können, so hält der Herr die Sterne in seiner Rechten, der da wandelt, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Der Herr weiß, wie gequält und schwer manchmal die Arbeit ist des Volkes Gottes. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Sehen Sie auch die Auseinandersetzung mit der Irrlehre. Die geht zurück bis in die Urchristenheit. Es gibt keine Christengemeinde, wo man sich nicht fortwährend auseinandersetzen muss mit einer ganz böswilligen Verdrehung des Evangeliums. Du hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tu die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Das war eine Gruppe, eine sehr extreme, enthusiastische Gruppe der damaligen Bewegung der Gnosis, die das Evangelium umgedeutet und verfälscht hat. Auch hier, wie klar, dass Jesus sagt, dass du die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ich habe mich schon gestern Abend so gefreut, dass jetzt die herrliche und wunderschöne Adventszeit anbricht. Ich freue mich dran, wie überall, auch in unserer Stadt, jetzt die Zeichen sichtbar sind, Sie wissen das schon aus den vergangenen Jahren. Ich kann mich nie abfinden, dass andere immer meckern und sagen, das sei so schlimm, dass da jetzt so viel in der Stadt los sei und so Lichter angezündet sind. Ist doch schön. Mir gefällt so. Sieht auch hübsch aus. Und die Leute, die alle durch die Straßen eilen, sie haben ja alle liebe Gedanken. Sie wollen irgendjemand Freude machen. Man kann es jetzt ja kaum mehr glauben, dass vor ein paar Wochen wir alle mitdiskutiert haben über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, ob man in der Öffentlichkeit christliche Symbole zeigen darf. Gucken Sie mal unsere Städte an. Die ganzen Städte sind voller christlicher Symbole. Die werden doch nicht fürs väterchen Frust hingemacht, sondern fürs Jesuskind. Und das weiß man doch, jede Zeitung und alle müssen daran erinnern, dann bringen sie alte Krippendarstellungen, Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Natürlich nicht den gekreuzigten Jesus. Aber den können wir auch nur von fern ahnen, das Geheimnis seines Leidens und Sterbens. Da freuen wir uns von Herzen mit, dass in unserem Volk noch ein Ahnen davon da ist, dass die Freude aus dem Evangelium von Jesus kommt und dass ohne dies unser Leben ganz traurig wäre und dass Leute, die auch sonst nicht viel davon halten, alle mitfeiern müssen. Und jeder muss, und wenn er ein bisschen brummelt, muss er mitmachen in der großen Freude. Jetzt sehe ich das als eine wunderbare Chance für Sie, dass Sie auch bei Ihren Kollegen und Nachbarn und Freunden ein wenig helfen können und sagen, was feiert er denn da? Warum macht er denn das? Was ist denn der Anlass für euch? Und vielleicht sind wir ein bisschen unbeholfen und vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, manchmal daran zu kommen. Ich möchte zuerst darüber reden, die Sehnsucht nach dem Licht. Die Sehnsucht nach dem Licht. Also, ich kann manchmal lange vor einer Kerze sitzen und in dieses Licht starren. Die Farben der Flamme gefallen mir in der Dunkelheit, wie die leuchtet. Das Tannenreis, das daneben liegt, ist was Geheimnisvolles. Ich weiß nicht, was das ist. Der Zauber einer Flamme. Vielleicht ist das noch besonders, dass uns dieses Bild des Lichtes in der Finsternis ganz besonders anspricht. Weil das oft unser Eindruck ist. Wir kommen aus unseren Erfahrungen her und sagen, auf mir liegt so viel Schweres, meine Zukunft ist dunkel, Krankheit und Not, Leiden und Schrecken. Und das Licht ist wie so ein Zeichen. Da gibt es noch ein Leuchten. Vielleicht wissen Sie, dass in den alten Religionen, dass die Menschen, auch in unserer alten germanischen Religion, unserer Vorfahren, dass die Menschen tief bewegt hat, bis zu dem iranischen Mythos. Was sind das für unheimliche Mächte der Finsternis? Und wo ist denn das Licht? Es ist ja schön, dass durch den Schöpfungsbericht der Bibel uns ganz deutlich gesagt ist, Licht und Finsternis haben jetzt draußen in der Natur für uns keine dämonischen Ursachen mehr, sondern das sind nur noch Zeitregler. Nacht ist zum Schlafen da, Tag ist zum Schaffen da, aber da ist nichts mehr dahinter. Aber das Bild bleibt, die unheimliche Nacht des Dunkeln. War so schön, ein junger Bursche aus dem Kindergarten gestern Abend bei der Feier, die wir mit den Kindern hatten, hat zu seiner Mutter gesagt, Mama, was ist jetzt das Licht, von dem der gestern immer erzählt? Was ist das Licht? Das ist die Frage. Was ist denn das Licht, von dem wir reden? Das Licht, das da plötzlich angeht und alles Dunkle und alle Finsternis vertreibt. Auch wir modernen Menschen spüren genau, dass das Bild ungeheuer treffend ist, ob sie jetzt Mann oder Frau sind, jung oder alt, ob sie Techniker sind oder Pragmatiker, Schüler oder Student, dass in unserer dunklen Welt, so reden wir das ja auch, in unserer dunklen, unheimlich finsteren Welt, wo man Angst hat, kann man da überhaupt Weihnachten feiern? Was ist denn das Licht, das da plötzlich leuchtet? Und deshalb will ich es in der Sprache des Johannes einfach noch einmal sagen. Johannes hat es ja auch in seinen Briefen wunderschön dargestellt. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. So wir unseren Bruder hassen, so sind wir noch in der Finsternis. Er sagt, das ist doch unsere Lebenswirklichkeit. Und da schreibt er plötzlich in der Offenbarung, hat ihm Gott einen Blick dafür gegeben, wie hinter den Kulissen der Weltgeschichte eine furchtbar schrecklich dunkle Finsternis steht. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte, und in dieser Finsternis der Völker, da wird die Macht des Bösen immer unheimlicher und die ballt sich zusammen. Das Böse reift immer stärker aus und ballt sich zusammen in einer antichristlichen Macht, und es ist fast so, dass man es kaum ertragen kann. Offenbarung ist gut zu lesen, es ist kein geheimnisvolles Buch, es ist ein Trostbuch. Für Leute, die bedrückt sind von der unheimlichen Finsternis, die uns umgibt, und das sagt Johannes gleich am Anfang. Und da scheint es ganz hell in ein paar Punkten. Was sind die paar Punkte, wo es hell wird? Das ist da, wo sich Gemeinde Jesu in der Welt trifft. Da wird es hell. Leuchtpunkte. Leuchtpunkte, wo man sehen kann in der dunklen Nacht. Und ich wünschte mir so, dass ihre Nachbarn und Bekannten sagen, das sind Christen, bei denen spürt man was, dass da etwas ausgeht, was meinem Leben Wegweisung gibt. Da kriege ich Ermutigung, da kriege ich Freude, da kriege ich Zuversicht. Ja, was ist denn das, was eine Gemeinde so scheinen lässt und leuchten lässt? Das würden wir auch gern sein, die Stadt auf dem Berge und das Licht, das da hineinleuchtet in eine dunkle Welt. Ich fürchte, wir alle verstehen das völlig falsch. Wir meinen, weil wir so nette Leute sind, wir sind so fröhliche Leute oder so geschickte Leute, so höfliche Leute. Und wenn wir einladen, es steht ja hinter unserem ganzen Gemeindebetrieb da, wenn wir so nette Einladungszettel austeilen, wenn wir so schöne Besuche machen. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, ihr seid mal ganz sympathische Gesellen, bei euch wollen wir auch mal kommen. Nein, nein, nein. Die Gemeinde leuchtet nicht wegen ihrem Leben, auch nicht wegen ihrer Organisation und nicht wegen ihrer Sozialdienste, die sie macht und nicht wegen ihrer Aktionen, die sie treibt und nicht wegen den Veranstaltungen und nicht wegen der guten Musik. Auch das zieht die Menschen nicht. Glauben Sie es doch nicht. Was zieht denn die Menschen? Das eine Licht, das in einer Gemeinde ist, das ist der lebendige Jesus selber. Ich bin das Licht der Welt. Und ich wünschte mir in diesen Adventstagen, Jesus könnte durch Sie hineinleuchten in die Finsternis der Welt, wenn Sie einen Trauerbesuch machen. Und dann spricht Jesus durch Sie. Und die anderen sagen, das hat mir geholfen. Sie stehen in einem Krankenbett und Sie reden. Und Jesus spricht. Und Sie sprechen mit einem gescheiterten jungen Menschen. Und dann begegnen Menschen durch Sie Jesus. Und wo steht denn das in diesem Sendschreiben? Es steht ganz am Anfang, das sagt er, die sieben Sterne in seiner Hand hat. Dass die Gemeinde wie ein Stern hineinleuchtet und Markierung geben kann, das ist doch, weil der Herr sie hält. Nur solange wir gehalten sind vom lebendigen Jesus Christus, können wir für unsere Welt Orientierung sein. Und das ist der Herr, der unter den Leuchtern einhergeht. Ich muss noch was erklären, das Bild kommt ja in der Bibel oft vor. Im Vorhof der Frauen im Tempel waren große Leuchter aufgebaut. Wir wissen nicht mehr genau, wie groß er war. Aber ein kleines Beispiel mag es verdeutlichen, wie groß der war. Siebenfacher Leuchter. In die Schalen dieses siebenfachen Leuchters wurden am Abend des Sabbat 60 Liter Öl gegossen. Und dann wurde das abgefackelt. Das hat über ganz Jerusalem geleuchtet, der Leuchter da oben. Und hat das Volk Israel erinnert an die Feuersäule, die einst dem Volk Israel in der Wüste voranzog. Unser Herr bahnt uns den Weg durch die Wüste der Welt. Ist doch herrlich. Ich weiß den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, Herr. Und ich gehe deiner Spur nach, lass dein Licht leuchten. Bis hin zum Segenswort, mit dem wir im Gottesdienst auseinandergehen. Lass dein Angesicht vor uns her leuchten, dass wir den Weg erkennen. Und dort stand Jesus am Tempel. Und hat, als diese Flammen des Leuchters verloschen sind, hineingerufen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich habe doch nichts dagegen, dass wir schöne Musik machen im Gottesdienst. Ich habe doch nichts dagegen, dass wir schöne Einladungsprogramme machen. Aber was für unsere Welt wichtig ist, dass Menschen hier Jesus finden. Das ist das Licht der Welt. Da wollen wir allen sagen. Das, was interessant ist, die Attraktion, die wir hier zu bieten haben, dass Jesus sein Licht gibt auf wunderbar geheimnisvolle Weise durch seinen Heiligen Geist.
dass er jetzt zu ihnen redet, dass er sie tröstet, dass er sie erquickt, dass er sie fröhlich macht. Der Gemeinde von Ephesus wird noch einmal gesagt, ich weiß deine Werke und deine Mühe und deine Leistungen und was du alles an Plagen ertragen hast, aber ich bin der, der unter den Leuchtern einhergeht. Und jetzt schlagen Sie noch mal im Kapitel 1 auf, das muss man ja noch mitsehen, das war ja vorher, wie Johannes das selber gesehen hat, Vers 12 und 13, und er wandte sich um, wer redet mit mir? Und mitten unter den Leuchtern, da war einer, einem Menschensohn gleich angetan mit einem langen Gewand, und da sieht er den erhöhten Jesus in der Herrlichkeit. Und dann Vers 16, er hatte die Sterne in seiner Hand, und dann fällt er zu Füßen, und dann sagt dieser Herr, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und da heißt noch, und ich sah ihn wie die Sonne so hell, und da strahlt es in diesem Gesicht Jesu, und ich konnte es gar nicht ansehen, seine Augen waren wie Feuerflammen, und diese Stimme war so groß, so wunderbar, dass in unseren schäbigen Gotteshäusern, in unseren kleinen Hauskreisen, wo Sie sich versammeln, wenn Sie in der Stube mit anderen Freunden Bibel lesen, dieser erhöhte Herr Jesus gegenwärtig ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dass er sein Licht in diese Welt hineingibt. Das ist Geheimnis einer Gemeinde. Und wir wollen das in den Adventstagen immer wieder sagen. Was ist denn das Licht für ein Symbol? Und was erinnert denn das, dass Jesus kommt und in die Traurigkeit und in die Hoffnungslosigkeit und in die unlösbaren Lebensrätsel hineinleuchtet und alles hell macht, dass Menschen in seinem Licht stehen können? Und jetzt das Zweite. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Was hat denn der Herr wider die Gemeinde von Ephesus? Was fehlte noch? Ich habe etwas wider dich, heißt es hier. Nämlich, dass du, Vers 4, dass du die erste Liebe verlässt. Die Gemeinde hat enorm viel geleistet. Wir kennen die Gemeinde Ephesus aus der Schilderung der Apostelgeschichte. Dort stand dieser berühmte Artemis-Tempel. Und dort zogen viele Menschen hin, um in diesen Artemis-Tempel ihre sehr unheimlich finstere, magische Religion auszuüben. Und durch die Predigt des Paulus ist in Ephesus eine Bewegung angestoßen worden. Und viele wurden gläubig an Jesus und wandten sich ab. Schließlich hat sogar die Zunft der Goldschmiede nicht einmal mehr diese Souvenirtempelchen herstellen können, von denen die Stadt lebte. Und es gab einen Aufruhr. Und unter Lebensgefahr muss Paulus schließlich aus der Stadt fliehen. Es gab große Unruhe. Und in dieser Stadt sagt der Herr, ich kenne deine Mühe. Wie hast du dich eingesetzt? Und in dieser Gemeinde kam sofort schon die Irrlehre, kam die Verdrehung des Evangeliums, die Umdeutung der Jesusbotschaft. Und du hast treu bekannt, du bliebst bei der Sache und hast das durchgekämpft. Paulus hat sich ja noch verabschiedet von der Gemeinde von Ephesus und hat die Ältesten nach Milet bestellt, als er auf seiner letzten Reise vorbeikam. Und da hat er denen nochmal ins Herz gelegt und hat gesagt, passt auf, die Verführung kommt nicht von außen, die Bedrohung der Gemeinde kommt nicht von den Feinden, sondern von innen. Aus der Gemeinde werden gräuliche Wölfe aufstehen, die die Herde nicht verschonen. Wappnet euch! Und die Gemeinde in Ephesus hat sich gewappnet. Das ist wunderbar, wenn Menschen bibeltreu sind, wenn Menschen klar stehen im Bekenntnis, wenn sie treu die Gebote bewahren. Das ist wunderbar, das ist nicht gering geachtet. Es ist ganz wichtig, wenn sie in ihrem Glaubensleben eine Ordnung haben und trotzdem, es genügt nicht. Ich habe etwas wider dich. Wie steht's denn mit deiner ersten Liebe? Wissen Sie, was erste Liebe ist? Die lautere Liebe, die ursprüngliche. Haben Sie gerade vor Augen ein Liebespaar? Junge Leute, die sich verloben und die sagen, wir sind voneinander bestimmt, die nichts mehr kennen als bloß noch ihre Liebe, ihre Freude. Und Jesus will von seiner Gemeinde gar nichts anderes. Er fragt nicht nach den Werken und er fragt nicht mal nach der Orthodoxie, sondern nach der Liebe. Bist du so noch in deinem unmittelbaren Umgang zu Jesus? Wenn wir Einfluss nehmen wollen auf die Welt und anderen etwas mitgeben wollen, auch in diesen Weihnachtstagen. Es kann doch nur geschehen, wenn wir wieder in dieser unmittelbaren, engen, vertrauten Liebesbeziehung mit Jesus stehen. Wissen Sie, ohne diese Liebe wird alles gequält. Da wird es ein Traditionstrott. Und wir wissen, wie das immer ist. Das kommt ja schon nach 10, 20 Jahren in einer Gemeinde, selbst wenn man eine Erweckung erlebt hat. Da wird das alles wieder vertrottelt. Und dann wird es wieder so müde und gequält. Und da braucht es täglich neu diese Liebe zu Jesus, diese Ursprünglichkeit des innigen Umgangs mit ihm. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht ein Fimmel von mir. Das sagt der Herr. Dass er uns immer wieder in diese Nähe zu sich hinzieht, in die ursprüngliche Liebe. Und noch ein letztes. Er kann den Leuchter umstoßen. Also wir sprachen von den Adventslichtern, die man anzündet und die uns in diesen Tagen viel bedeuten. Wir wollen das Licht hineinleuchten lassen in die dunkle Welt. Und das Licht kann eigentlich nur leben aus dieser ganz intensiven, engen Jesusliebe. Einen ganz innigen Umgang, Tag und Nacht mit Jesus leben, in einer ganz engen Liebesgemeinschaft. Ich kann ohne dich gar nichts mehr tun, lieber Heiland. Ich will bloß alles noch mit dir tun. Und dann kommt plötzlich das harte Wort, ich will deinen Leuchter umstoßen. Wer? Nicht der römische Kaiser, der die Gemeinde verfolgt. Ich, sagt Jesus. Jesus zerstört seine Gemeinde. Haben Sie es begriffen? Jesus wird der Feind der Kirche. Ist das in unserer württembergischen Kirche noch klar? Dass Jesus unseren Leuchter umstoßen kann und sagt, ich brauche dich nimmer. Du stehst mir im Wege mit deinem albernen Getue. Dass Jesus seine Gemeinde zerstört und all die Namen, die hier stehen, der Sendschreiben, der urchristlichen Gemeinde sind, alle verlöscht, sind im Islam untergegangen in seinem großen Feuersturm. Und im Islam einer Verdrehung der Evangeliumsbotschaft, die 600 Jahre nach dem Kommen Jesu noch einmal in die wahrheitswidrige Weise umgeschrieben wurde. Ich würde so gern mit Ihnen mal eine Reise durch Kleinasien machen, aber ich denke, es belastet mich viel zu sehr. Ich war einmal in den Trümmern in Ephesus der großen Johanneskirche gestanden. Das ist dieser Johannes, der wahrscheinlich noch in Ephesus ein Ältestenamt ausgeübt hat, der Schreiber der Offenbarung. Und dort ist alles ausgelöscht. Dass hier an der Stelle unserer Ludwig-Hofacker Kirche vielleicht mal eine Bierschwemme steht, weil man keine Kirchen mehr braucht. Wir haben es doch erlebt, wie das gegangen ist in Russland und in anderen Ländern. Und der Herr sagt, ich mach's, ich zerstöre, ich stoße deinen Leuchter um, ich brauch's nicht mehr. Und das in einer Gemeinde, die ein Martyrium gebracht hat, wo Menschen für ihren Herrn ihr Leben gelassen haben. Und die haben gekämpft für die Wahrheit des rechten Glaubens. Warum? Weil keine Liebe zu Jesus da war. Tue Buße, kehr doch um. Und jetzt ist einfach ein Wort an Sie. Fangen Sie wieder ganz neu ursprünglich an. Ich will dich lieben, ich will dich ehren. Jesus, über alles andere in meinem Leben. Ich möchte ein Wort hören, ich will dir folgen. Hat das nicht Jesus nochmal beim Petrus, der doch ein treuer Jünger war, den der Herr Jesus rausgehoben hat, später nochmal, hast du mich lieb, Simon Petrus, hast du mich wirklich lieb? Eine Sache jetzt in Advent, bevor wir in all die Festesfeier hineingehen, hast du mich lieb? Und wenn Sie Jesus lieb haben, dann wird Ihr Leben brauchbar und nützlich. Ich lese immer wieder gerne von Christen, die vor uns gelebt haben. Und ich möchte mit mir, meinem Leben immer nur in den Spuren der Vorgänger des Glaubens hineintreten. Ich bin so froh, da haben wir Orientierung. Um 1800 herrschte in Berlin eine große Gleichgültigkeit, auch in den Kirchen. Der Bibelglaube stand nicht mehr hoch im Kurs. Und es gab damals nur noch einen Pastor, so steht in den Büchern drin, der nach der Bibel gepredigt hat, in der liberalen Zeit der Aufklärung. Das war ein böhmischer Pfarrer, der hat seinen Namen extra eindeutschen müssen, der Johannes Jennecke. Und der war an der Prager Kirche, so heißt man ja da die Bethlehemskirche, denn die Bethlehemskapelle in Prag erinnert, die Bethlehemskirche von Berlin. Und er war in Berlin der verspottete Mann, weil das passt doch nicht in die Zeit, so ein rückständiger Mann. Ach ja, das ist ein halber Ausländer, weil er aus der Tschechei kommt, der spricht nicht mal richtig Deutsch und hat sein Theologiestudium erst nachgeholt, weil er vorher Textilarbeiter war, im Abendstudium hat er fleißig gearbeitet. Und die Leute nahmen ihn nicht ernst. Aber wenn Sie heute in den kirchengeschichtlichen Büchern lesen, Johannes Jennecke hat junge Leute um sich gesammelt, ganz allein und in ein völlig überarbeiteter Gemeindepastor hat er diese jungen Leute in der Bibel gelehrt sein. Nur Bibel ist wichtig. 80 dieser jungen Leute sind damals hinausgezogen. Da gab es noch keine Basler Mission. Und da steht in allen Büchern, ob in England oder in Deutschland, das waren die Besten der großen Weltmission, die je hinausgezogen sind. Da war ein schlichter Mann, der in seinem Amt gewirkt hat. Das hat auch Jesus versprochen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da kann ich im Segen sein. Und da kann ich Großes wirken. Wir hatten in unserer Gemeinde eine liebe alte Frau, die kleidete sich nicht nach dem Schick der Zeit. Im Gegenteil, sah sehr rückständig aus. Sie war sehr gehbehindert. Und sie war nicht die Attraktion, wie sonst Frauen zu tun pflegen. Aber die Frau hatte unten in einem Hochhaus Besuche gemacht. Der Herr hat sie schon lange heimgeholt. Manche von Ihnen, die da sitzen, haben als Kinder in der Kinderkirche durch diese Frau entscheidende Anstöße bekommen. Die hat man eine Zeit lang weggeschmissen. Wir brauchen dich nicht mehr in der Kinderkirche, das machen die jungen Leute flotter. Wir haben sie im hohen Alter wieder geholt und ich weiß, wer sie damals gehört hat, unsere Hedwig Kurm, was die Kindern mitgegeben hat. Und ich erinnere mich noch, wie ich da unten eine Schauspielerin besuchte einmal, die nie in eine Kirche kam. Wie sagen, wissen Sie, was mir Eindruck macht, wenn die Frau Kurm mich besucht und das, was die sagt, das vergesse ich nicht. Das sind Menschen, die mit Jesus leben. Wir meinen immer, die Attraktion wäre es, unsere schmissige Form und unser weltoffenes Auftreten und dass wir nicht von gestern sind und dass wir alle so wahnsinnig modern sind. Und dabei kommt es nur darauf an, ob Jesus durch uns hindurch sein kann. Tu Buße. Sie brauchen gar nichts Besonderes tun. An Ihrem Platz bleiben, in Ihrem Auftrag sein, wo Sie der Herr hingestellt hat. Und noch ein letztes Beispiel. Das habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass das ganze geistliche Leben unserer Stadt im letzten Jahrhundert nicht durch einen Mann, sondern durch eine Frau geprägt wurde. Eine Frau, die drunter Leonhardskirche saß, sonst auch nicht zur Kirche ging, als ihr Kind gestorben war. Und der Prediger dann predigt und trifft sie mit dem Wort. Und sie ist so ergriffen von dem, was plötzlich ihr Jesus groß wird. Und sie sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ihr Mann sagt, du bist geisteskrank. Die Charlotte Reilen, du bist geisteskrank. Und er will sich scheiden lassen. Er ist Fabrikant, er geht nach Amerika. Sagt, ich kann mit der Frau nicht mehr unter einem Dach leben. Es waren die Gebete dieser Charlotte Reilen, dass ihr Mann sich in Amerika bekehrt. Und dieses Ehepaar haben alle großen geistlichen Einrichtungen, bis zum CFAD in Stuttgart, die Missionsvereine, die Sozialeinrichtungen unserer Stadt, alle ins Leben gerufen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sie werden keine Charlotte Reilen sein. Aber dass Sie in Ihrer Familie in diesen Tagen, diesen Adventstagen nicht bloß Kerzen anzünden, sondern selber ein Licht sein dürfen in einer finsteren Welt, das will der Herr. Tu Buße, kehre um, dass der Herr nicht sein Leuchter umstoßen muss in unserer Mitte, sondern dass er uns zum Segen setzen kann. Sie sollen sein Zeuge sein in einer finsteren Welt. Amen. Und nun singen wir vom Lied, wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 10, die Verse 4 bis 7. Lied Nummer 10, die Verse 4 bis 7. Thank you. Engeln beten. Lieber Herr, du siehst auch, was uns jetzt von dir trennt und was ungehorsam vor dir ist, wo wir dich betrüben und auch deinen Namen schlecht machen vor der Welt. Vergib uns, wo wir dein Zeugnis nicht richtig weitergeben können. Und da danken wir dir, dass wir jetzt vor dir alles bereinigen können, dass wir umkehren können. Und du neu uns segnen und benützen willst als deine Zeugen in der Welt. Wir möchten dich bitten, dass in unseren Familien, dort wo wir arbeiten und leben, du selber dein Licht ausbreiten kannst, dass es hell wird. Wir sehen auch so viele Menschen um uns her, die verzweifeln und traurig sind, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Da kannst du durch uns hindurch evangelisieren, durch die Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, durch den Umgang, durch all die vielen Begegnungen. Und lass das auch so geschehen in den nächsten Tagen, dass wir Menschen etwas weitergeben können von deiner großen Freude, die du schenkst und die du verkündigen lässt, von dem Frieden, den man nur in dir finden kann und vom erfüllten Leben, das du gibst. Wir wollen auch jetzt besonders an die denken, die traurig und verzagt sind, die leiden, auch in den Schrecken dieser Welt. Sei du bei deinen Boten, wenn sie überall jetzt Dienst tun, in Diakonie und Mission, aber geh auch mit uns, wenn wir bei Kranken und Schwermütigen dich bezeugen. Dann rede durch uns hindurch. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick, bitte Platz. Wenn ich Sie bitten darf, jetzt brauchen Sie diesen weißen Zettel, der unsere ganzen Mitteilungen, der weiße Zettel, der hinten ausliegt, mit dem Motiv unserer Kirche. Wenn Sie den mitnehmen, damit Sie Übersicht haben, dass Sie den auch benutzen, weitergeben, wenn Sie andere einladen. Wissen Sie, wir müssen gar nichts anderes machen. Wir wollen auch immer, dass so wie wir Gottesdienst halten, so wollen wir andere einladen, dass sie da erkennen, wer Jesus ist. Jetzt im Anschluss nach diesem Gottesdienst wollen wir, und wir haben es leider nicht vorher bekannt gegeben, wieder, wie wir es die ganzen Jahre getan haben, die Posaunen wollen durch unseren Gemeindebezirk gehen. Und ich weiß, was das für viele Leute hier bedeutet. Wohnen manche Leute hier, die in 25 Jahren noch nie einmal hier waren. Das ist ein lieber Gruß des Einladens. Und da wäre es schön, wenn Sie mitgehen und mitsingen. War immer so Posaunen und Sänger. Und wir brauchen sie. Ich denke, sie sind so viele, aber es sind immer nur wenig gewesen. Ich habe die Bitte einfach, weil ich hier den zweiten Gottesdienst halten muss, dass Sie für mich mitgehen. Und dann so singen, wie ich gesungen hätte. Vielen Dank. Jetzt gleich, wo zieht ihr als erstes hin? In der große Hof? Darüber? Über die Straße, dass man gleich loszieht. Die Freizeitprospekte, da steht ja manches im Notizblatt, die liegen hinten auf dem Simsen jetzt. Da müssen Sie am Büchertisch vorbeigehen. Verschiedene, da liegen jetzt auch die Freizeithefte des Brüderbunds, der Liebenzeller Gemeinschaft, was weiß ich, aber auch die von unseren Skifreizeiten, unserer Jugendgruppen und Jugendkreise. Nehmen Sie die hinten mit auf dem Simsen. Noch ein letztes Wort, der Begrüßungsdienst. Unser Begrüßungsdienst trifft sich am Donnerstag um 18 Uhr. Wir haben es nicht mehr schriftlich einladen können. Es wäre jetzt wichtig, dass Sie es erfahren. Vielleicht sagen Sie es auch die jetzt da sind, Frau Bayer, die unter der Empore steht, dann muss ich nicht mehr bei Ihnen anrufen. Am Donnerstag um 18 Uhr wollen wir uns hier in der Kirche für eine Stunde treffen, um alles Wichtige unseres Dienstes miteinander zu bereden. Vielen Dank. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werks, die evangelischen Gemeinden in der Diaspora bestimmt. Und nun will der Herr mit Ihnen gehen und ihnen seinen Segen geben. Er will seine Hand auf sie legen und will da, wo sie sind, mit all ihren Bedrückungen und mit ihren Nöten, will er gegenwärtig sein und durch sie hindurch Großes wirken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.